HR2 Kultur zum Nachhören.
HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Claudia Sauter. Schönen guten Abend.
Damals hatte man die Kulturwochen ins Leben gerufen, um die Bewohner dieser Stadt, Frankfurterinnen und Frankfurter, dazu einzuladen, jüdische Kultur, jüdische Geschichte kennenzulernen und erfahrbar zu machen.
Alle jüdischen Institutionen, vom Kindergarten bis zur Schule, stehen unter Polizeischutz.
Wir als Juden und als jüdische Gemeinschaft leben im Heute und im Jetzt.
Es waren keine anderen jüdischen Kinder auf der Schule. Und ich wurde schon mal sogar geschlagen deswegen. Ich wurde beleidigt und als es rauskam, war ich auch nicht mehr so anerkannt.
Was man Juden antut und wie man darauf reagiert, das ist in der Tat der Lackmustest über den Zustand der Gesamtgesellschaft.
Und darum glaube ich, dass jüdische Kultur auch gut damit beschrieben werden kann, es ist Heimat. Sie spiegelt das wieder, was im Inneren eines Menschen vor sich geht.
Mein Wunsch ist es, den Anteil der jüdisch-politischen Tradition sichtbar zu machen, wie er unsere demokratische Gesellschaft mitgeschaffen hat und heute noch mitgestaltet.
Dieses Jahr ist ein wichtiges Jahr für die jüdische Gemeinde in Frankfurt. Sie blickt auf ein Jubiläum, auf das 30-jährige Bestehen des Jüdischen Museums, das älteste in der Bundesrepublik. Es war am 9. November 1988 eröffnet worden, am 50. Jahrestag der Reichspogromnacht. Dieses Jüdische Museum bekommt einen Neubau. Heute war Richtfest. Und das ist für uns Anlass, darüber nachzudenken, was sich in den vergangenen 30 Jahren in der Frankfurter jüdischen Gemeinde alles verändert hat. Und die hat sich verändert. Sie ist gewachsen. Sie stand vor der Aufgabe, jüdische Kontingentflüchtlinge aus der ehemaligen Sowjetunion zu integrieren. Und sie musste und muss sich bis heute mit altem und mit neuem Antisemitismus auseinandersetzen. Eine Konfrontation, die für jeden sichtbar ist, der an der Synagoge im Westbend beispielsweise vorbeigeht. Die steht hinter 2 Dutzend Betonkuben, die vor Terrorakten schützen sollen. Und natürlich wird die Synagoge auch rund um die Uhr von Polizisten bewacht. Können sich unter diesen Bedingungen Juden in Frankfurt überhaupt zu Hause fühlen, trotz Neubau des Jüdischen Museums? Ein Meron Mendel beispielsweise, der die Anne-Frank-Bildungsstätte leitet und der dort den Dialog zwischen Juden, Christen und Muslimen fördern will. Anna Dangel war bei ihm.
Meron Mendel ist ein nachdenklicher Mann. Er hat große, graublaue Augen, sein schwarzes Haar ist an manchen Stellen ergraut. Geboren ist der 41-Jährige in Israel, aufgewachsen in einem Kibbutz. Seit 2001 lebt er in Deutschland. Frankfurt nennt er seine zweite Heimat. Hier lebt er seine jüdische Identität. Zusammen mit seinen beiden Kindern und seiner Ehefrau.
Für mich das Gefühl, als Jude hier in Frankfurt zu leben, ist durch sehr viele Facetten geprägt. Es gibt private Treffen, wenn man gemeinsam mit Freunden die jüdische Feiertage feiert. Es gibt Literatur, die man gemeinsam liest. Es gibt auch einfach zufällige Begegnungen, wenn man Hebräisch in der U-Bahn hört.
Seit 2010 ist Mendel Direktor der Bildungsstätte Anne Frank in Frankfurt. Die setzt sich für die Aufarbeitung des Nationalsozialismus ein. Mendel selbst hat seine Doktorarbeit über die Identität jüdischer Jugendlichen in Deutschland geschrieben. Ein Thema, das ihn auch privat beschäftigt. Seine Kinder sind in Deutschland geboren, trotzdem ist das Jüdischsein ein fester Bestandteil ihres Lebens.
Meine Kindern ist es sehr bewusst, dass sie jüdisch sind. Mein älterer Sohn hat von sich selbst dann beschlossen, irgendwann Koscher zu essen. Wir reden zu Hause Hebräisch und pflegen auch sehr viele Kontakte zu Israel. Sie haben auch Freunde in Israel. Zugleich haben sie auch eine deutsche Identität und eine Frankfurter Identität. Die gehen Hand in Hand. Dann bin ich immer wieder fasziniert, wie sie diese unterschiedlichen Identitäten so gut miteinander kombinieren.
Auch Frankfurt hat eine jüdische Gemeinde. Diese betreibt zum Beispiel die jüdische Volkshochschule und organisiert die jüdischen Kulturwochen. Mendel selbst ist aber kein Mitglied der Gemeinde. Er lebt sein Jüdischsein anders.
Ich versuche sozusagen, mein Engagement für jüdische Anliegen in eine andere Form zu kanalisieren. Wir organisieren im privaten Rahmen die Feiertage. Wir haben so eine Facebook-Seite von Israelis in Frankfurt und viele andere solche Möglichkeiten, dass man unter sich dann in Kontakt kommt. Und ich finde es gerade so, was Schönes ist, dass es gibt keine einheitliche Form, der hier in Frankfurt und in Deutschland Jude zu sein, sondern es bieten sich sehr viele Möglichkeiten an.
Mendel fühlt sich wohl in Frankfurt. Frankfurt nennt er eine tolerante Stadt. No-Go-Zonen für Juden kenne er keine, sagt er. Trotzdem erlebt er Antisemitismus.
Auch hier die Bildungsstätte Anne Frank ist keine jüdische Einrichtung, aber müssen wir immer wieder auch damit konfrontieren, dass für unsere Vorhaustür Hakenkreuz geschmiert werden oder dass man hier auf unsere Anrufbeantworter Rohranrufe oder Nachrichten hinterlässt.
Dagegen will Mendel ankämpfen. Sicherheitsmaßnahmen wie den Polizeischutz von Synagogen hält er auch heute noch für notwendig. Und auch für die Zukunft wünscht sich Mendel mehr Austausch und Verständigung.
Was wir in Zukunft aber noch stärker im Mittelpunkt ziehen sollen, dass noch mehr Kontakte mit der muslimischen Community hier in Frankfurt. Es gibt zwar Anfänge von Dialogsprojekten, es wäre aber wünschenswert, noch stärkere Kontakt mit anderen religiösen Gemeinden zu etablieren, um gerade auch so bestimmte Vorurteile und Berührungsängste zu überwinden.
Meron Mendel kam aus Israel nach Frankfurt. Der Historiker Dmitri Belkin aus der ehemals sowjetischen Ukraine. 1993 war das. Guten Abend, Herr Belkin.
Guten Abend, Frau Sauter, grüße Sie.
Sie kamen als sogenannter Kontingentflüchtling mit dem Bus und zwei Plastiktaschen. Und Sie sind hier jüdisch und erwachsen geworden, wie Sie in einem Buch geschrieben haben. Waren Sie in der Ukraine nicht jüdisch?
Ich war jüdisch in der Ukraine, aber ich war jüdisch auf eine etwas andere Weise. Das heißt, dort in der ehemaligen Sowjetunion war das Judensein eine Nationalität, eine ethnische Herkunft, eine kulturelle Herkunft und hatte mit Religion nichts zu tun. Und das war in meiner Biografie, in meinem Leben, auch in meinem Frankfurter Leben, denn ich habe zehn wichtige Jahre in Frankfurt verbracht. Ein ganz wichtiger Punkt sozusagen, Ankommen in der Gemeinde, Ankommen im institutionalisierten, wenn Sie so wollen, Judentum.
Und warum wollten Sie nach Deutschland, in das Land, das den Holocaust organisiert hatte, und nicht nach Israel, den jüdischen Staat?
Die Ambivalenzen waren uns klar, auch wenn wir da überhaupt keine Ahnung hatten, sozusagen, wohin wir ausreisen. Denn die heutigen Projektionen, wir wissen, dass man jetzt ein Ticket kaufen kann und übermorgen woanders sein, mit Laptop, ein paar Notizen und ein...
Herr Belkin?
Ja.
Es hat ein bisschen geknattert. Vielleicht nochmal wiederhole ich die Frage, weil die Antwort einfach wichtig ist. Sie wollten nach Deutschland und nicht nach Israel und Sie redeten von Ambivalenzen. Was meinen Sie?
Ganz klar, die Notwendigkeit, etwas zu erleben, was uns damals völlig verschlossen war. Denn der sogenannte Eiserne Vorhang war erst seit 3-4 Jahren offen und wir haben uns überlegt, wohin. Diese Überlegung für Deutschland war keine sehr bewusste Entscheidung, sondern eher die Notwendigkeit, in Europa zu sein, sich frei zu bewegen, ausbilden, wohlwissend über die Ambivalenzen der deutschen Geschichte. Denn ich habe schon damals Geschichte studiert und es gab sehr viele Witze sozusagen, die sehr schwarzen Humor darstellten, die gesagt haben vor der Ausreise, damals war ich 20, 21, naja, die werden euch alle wieder einsammeln und dann geht das Ganze von vorne los. Weil natürlich wussten wir nicht, wie das moderne Deutschland aussieht. Das muss man schon offen sagen.
Sie mussten 1993 als sogenannter Kontingentflüchtling politische Verfolgung nicht nachweisen, wie andere, die hier aufgenommen wurden. Offiziell gab es auch gar keine jüdische Emigration nach Deutschland. Und trotzdem kamen bis Mitte der 2000er Jahre rund, wenn ich richtig informiert bin, 85.000 russische Juden hierher. Wie groß war die Aufnahmebereitschaft der hiesigen jüdischen Gemeinden für Menschen, die jüdische Religion meistens gar nicht kannten?
Ich darf Sie ganz, ganz freundlich und sehr dezent korrigieren. Es kamen insgesamt ca. 220.000 zwischen 1989-90 und 2005 aus der ehemaligen Sowjetunion, Juden, Jüdinnen und ihre Familien. Sie haben eine sehr richtige Zahl aber genannt und diese Zahl steht für eine weitere Ambivalenz. Das heißt, so viele sind ungefähr Gemeindemitglieder geworden, 85.000, 90.000. Der Rest ist auf eine sehr milde sozusagen und schwer definierbare Weise irgendwo in der Gesellschaft. Und das steht auch für das, was ich Ambivalenz genannt habe, denn sehr viele Vertreter, Vertreterinnen dieser Migration waren und sind sehr jüdisch sozusagen in ihrer Selbstwahrnehmung, aber überhaupt nicht jüdisch im Gemeindesinn sozusagen. Das heißt, sie wollten nicht in die Gemeinden. Sehr viele von ihnen waren väterlicherseits jüdisch, mütterlicherseits nicht jüdisch. Und das bedeutete auch, dass die Türen in die Gemeinden, die meistens traditionell ausgerichtet sind und mütterlicherseits Juden sozusagen Aufnahmen verschlossen waren. So. Die Bereitschaft der Gemeinden, diese Leute, uns aufzunehmen und zu helfen, war riesig. Um das zu verstehen, wie groß das war. Also jetzt momentan, ich sitze in Berlin im Bayerischen Viertel bei mir zu Hause, in Berlin wohne ich und da sind zwei Kataloge vor mir sozusagen des Jüdischen Museums Frankfurt. Und der erste Katalog heißt Tzedakah, jüdische Sozialarbeit im Wandel der Zeit. Das war eine sehr frühe Ausstellung des Jüdischen Museums Frankfurt, 1993 gemacht. Und diese Ausstellung behandelt auch die Anfänge dieser Migration. Da zeigte man schon sehr, sehr früh, wie man, was man dachte über diese Russen, wie man versucht hat, sie aufzunehmen, wie man selber sehr schwach war, weil diese Gemeinden sind soeben angekommen, auch in Frankfurt. Und plötzlich hieß es, jetzt kommen aber Tausende, die völlig neu sind, überhaupt nicht religiös, überhaupt nicht das, was man integriert nennen kann. Das heißt, sie sprachen kein Deutsch, sie hatten keine Berufsperspektiven und so weiter. Und da haben die Gemeinden sehr viel getan. Im Nachhinein, je weiter, desto sozusagen intensiver verstehe ich das. Und das wird mir auch klar, wie groß diese Rolle war. Und der zweite Katalog, der vor mir liegt, ist meine eigene Ausstellung im geschätzten Jüdischen Museum Frankfurt, ausgerechnet Deutschland, jüdisch-russische Einwanderung in die Bundesrepublik. Das war ein Projekt, das von Raphael Kroos, dem Vorgänger sozusagen, von Miriam Wenzel initiiert wurde. Und dieses Projekt haben wir mit einem tollen Team, in dem unter anderem auch der hochgeschätzte Kollege Meron Mendel, den Sie jetzt vor kurzem interviewt haben, vor ein paar Minuten, auch ein wichtiges Teammitglied war. Und das waren sozusagen diese Reflexionen über die Migration.
Würden Sie sagen, die Integration russischer Juden in die jüdischen Gemeinden ist gelungen? Könnte die Vorbild für andere Migrantengruppen sein?
Die Integration ist gelungen, wobei ich das Wort Integration, den Diskurs über die Integration nicht übermäßig mag. Das muss ich auch sehr offen sagen, weil die Integration de facto eine Einbahnstraße ist in unserem Land, aber auch in sehr vielen Gemeinden. Das heißt, es hieß immer wieder sozusagen, man muss ankommen, man muss so ankommen, seid wie wir. Das heißt ja sehr, sehr oft in der deutschen Gesellschaft. Also ihr, liebe Migranten, Migrantinnen, irgendwann, nach vielen Jahren, wenn eure Kinder groß sind, dann seid ihr vielleicht wie wir und dann geht es. Und das ist nicht ganz richtig, denn ich glaube, sehr, sehr viele sind irgendwo draußen, außen vor geblieben aus diesem Grund. Ich habe in diesem Buch Germania, was Sie genannt haben, einen freundlichen, aber auch irgendwie harten Realitätswitz gebracht. Ich erinnerte mich an das Wohnheim in Reutlingen in Baden-Württemberg, wo wir uns abends getroffen haben, in einer furchtbaren Küche sozusagen. Und da lag nicht das Grundgesetz, was jetzt propagiert wird, also ihr liebe Migranten, ihr müsst jetzt das Grundgesetz studieren, sondern ein sehr banales, billiges Pornoheftchen, damit man da irgendwie sich nicht so wahnsinnig langweilt. Und das war etwas, was man sozusagen, also das steht für mich bis heute eigentlich, diese brutale Realität in diesen frühen 90er Jahren in Deutschland, für etwas, was man den Migranten nicht übermäßig zumuten muss. Also die Leute müssen hier ankommen, die Leute müssen hier irgendwie so ankommen, dass sie sich wohlfühlen und dafür brauchen sie jetzt nicht die ideologischen Belehrungen vom Staat, sondern sie brauchen das, was in Frankfurt übrigens super toll gemacht wird, also dafür schätze ich die Frankfurter Politik, nämlich Wohnungen müssen gebaut werden. Leute brauchen soziale Perspektive, also ich glaube, das ist auch etwas, was die jüdische Gemeinde Frankfurt sehr gut verstanden hat, denn die Sozialabteilung und auch die Gemeindeleitung hat sehr gut agiert im Rahmen der Möglichkeiten, die da gegeben waren. Also man sollte es auch nicht idealisieren, weil die Gemeinde, wie gesagt, wir reden über eine Situation, in der die jüdische Gemeinde Frankfurt erst seit 3-4 Jahren dieses Gemeindezentrum hatte. Salomon Korn, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde auch heute, hat damals gesagt, der Architekt des Zentrums, wer ein Haus baut, will bleiben. Und das bedeutet, die Leute sind erst da, sozusagen haben sie die Koffer ausgepackt und dann kamen wir mit dieser Lawine. Und sozusagen dieses Aufeinanderprallen, dieses Treffen oder Nichttreffen, das ist etwas, was sehr wichtig ist, sehr dramatisch, aber auch sehr, wie soll ich sagen, zukunftsweisend für die Perspektive der jüdischen Gemeinschaft in Deutschland. Verstehen wir das? Verstehen wir dieses Mit- und Nebeneinander in den Gemeinden? Verstehen wir auch, wie das Judentum hier ticken wird in den kommenden Jahren?
Dmitri Belkin, besten Dank für das Gespräch. Ende des Monats beginnt das jüdische Pessachfest. Was das ist und was es bedeutet, das mussten auch viele der russischen Einwanderer erst lernen. Sie bekamen in ihren neuen deutschen Gemeinden sozusagen religiöse Nachhilfe.
Pessach. Nichts Gesäuertes darf an Pessach gegessen werden. Nichts Gesäuertes darf sich an Pessach in einem jüdischen Haushalt befinden. Darum beginnt schon einige Tage vorher eine Art Großreine machen, das in jeder Wohnung und in jeder Synagoge das Unterste zu Oberst kehrt. Wen das an den traditionellen Frühjahrsputz erinnert, der liegt nicht ganz falsch. Pessach wird im Nissan gefeiert. Der Monat fällt auf den April, Mai und in allen großen Kulturen war es üblich, in dieser Zeit den Winter auszukehren. Doch die Entfernung des Gesäuerten ist mehr als nur ein intensiver Hausputz. Als gesäuert gelten alle Speisen, die fermentiert sind oder womöglich gären können. Das Gesäuerte heißt auf Hebräisch Chametz. Und das Verbot, Chametz zu essen, geht auf den hastigen Aufbruch des jüdischen Volkes in die Freiheit zurück. Denn als der Pharao nach der 10. Plage Gottes Volk endlich ziehen ließ, befahl Moses allen, sich zu beeilen. Man war sich nicht sicher, ob der Pharao seine Entscheidung nicht doch wieder rückgängig machen würde, wenn er sich von dem Schock erst einmal erholt hatte. Was er ja tat. Er ließ seine Truppen den bereits abgezogenen Juden hinterherjagen. Die Juden hatten sich auf diesen Moment vorbereitet. Man hatte sich mit Proviant versorgt und in den Öfen wurde bereits das Brot für unterwegs gebacken. Doch dann musste es überhastet herausgenommen werden, als es noch nicht aufgegangen war, noch nicht gegärt hatte. Die Masot sollen an diesen Aufbruch in die Freiheit erinnern.
Eine Handreichung des früheren Vorsitzenden des Zentralrates der Juden in Deutschland, später noch mehr von Paul Spiegel. Sein Buch »Was ist Koscher?« erschien 2003 im Ullstein Verlag, 3 Jahre vor seinem Tod. Und jetzt zum Richtfest des Neubaus des Jüdischen Museums in Frankfurt. Anlass für diese Ausgabe des Tags in HR2 mit dem Titel »Glaubensstark und orthodox – jüdisches Leben in Frankfurt«. Wolfgang Hettfleisch war beim Richtfest dabei.
Harmonisch floss die Arbeit von den Händen. Glich anfangs sie auch einem Riesenberg. Mit gutem Geist ließ sie sich überwinden, vollenden sich zum wohlgelungenen Werk.
Mit dem Richtspruch verkündete Anton Schick, der Chef der zuständigen Baufirma, den Abschluss der Rohbauarbeiten. Ein Kran zog den mit weißen und blauen Bändern geschmückten Richtkranz in die Höhe, dann durften sich die Gäste des Richtfests noch im Inneren des Neubaus umschauen. Aber nur in einem Teil, denn der Sichtbeton muss noch aushärten. Holzstämme stützen deshalb die Wand- und Deckenelemente des dreigeschossigen und fünfeckigen Baus. Der Freude von Museumsleiterin Mirjam Wenzel tat das keinen Abbruch.
Das ist natürlich für uns ein wunderbarer Moment, weil es jetzt einfach greifbar nahe ist, dass wir ein neues Museum eröffnen.
Im Sommer nächsten Jahres soll es soweit sein. Bis dahin wird auch die Sanierung des Rothschild-Palais abgeschlossen. Der Neubau ist auf der Rückseite des klassizistischen Gebäudes gen Himmel gewachsen und steht schräg zum alten Palais. Dadurch ist ein Hof entstanden, der künftig als Entree des Museums dienen wird. Der Frankfurter Kulturdezernentin Ina Hartwig gefällt der Kontrast zwischen dem puristischen Betonneubau und dem eleganten einstigen Wohnsitz der Bankiersfamilie Rothschild.
Das ist ja eine radikale Entscheidung gewesen, das Haus so aufzustellen. Und man darf es nicht isoliert sehen, sondern es bezieht sich auf den klassizistischen Bau und wird gefüllt werden mit Leben. Dieses wird der soziale Teil des Museums sein, der Teil, in dem städtische Öffentlichkeit stattfindet.
Der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann sieht in der Erweiterung des Jüdischen Museums auch ein politisches Statement. In seiner kurzen Rede zum Richtfest sagte er:
Frankfurt muss immer ein sicherer Ort bleiben, auch Zufluchtsort sein. Wir sind die Stadt, die kein Verständnis und keine Toleranz hat für Rassisten, Antisemiten und Menschen, die andere Menschen diskriminieren wollen.
Die Museumserweiterung ist aus Feldmanns Sicht ein Signal, dass sich die Stadt zu ihrer Geschichte bekennt, zu der auch jüdische Kaufleute, Wissenschaftler und Künstler so viel beigetragen haben. Finanziert wird der rund 50 Millionen Euro teure Um- und Ausbau überwiegend von der Stadt Frankfurt. Das Land gibt 6 Millionen dazu. Der hessische Finanzminister Thomas Schäfer sprach von der besonderen Verantwortung nach den Gräueln der NS-Zeit.
Von einer jüdischen Gemeinde hier in Frankfurt mit 30.000 Mitbürgern war nach dem Zweiten Weltkrieg noch 30 übrig. Und der Rest ist am Ende den Verbrechen der Nationalsozialisten zum Opfer gefallen oder musste fliehen. Deshalb haben wir eine Verantwortung, daran zu erinnern, aber auch gerade diese Institution zu unterstützen, um eben auch jüdisches Gemeindeleben für die Zukunft zu dokumentieren.
Im Neubau des Jüdischen Museums wird man sich schon vor der endgültigen Fertigstellung umsehen können. Im Oktober soll das Gebäude eine Woche lang für Besucher offenstehen.
Ein Richtfest des Neuen im 30. Jubiläumsjahr des Jüdischen Museums in Frankfurt. Und es feiert auch mit der Ausstellung von Bildern des jüdischen Malers Jakob Nussbaum, die ab 18. März im Freilichtmuseum Hessenpark Neuansbach zu sehen ist. Auch er ein Opfer des deutschen Antisemitismus. Miriam Wenzel, Direktorin des Museums, guten Abend.
Guten Abend.
Jakob Nussbaum war in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts der bedeutendste jüdische Künstler in Frankfurt. Nicht hier geboren, hat aber die meiste Zeit bis zu seiner Emigration 1933 am Main gelebt und war hier auch Lehrer an der Städelschule. Was vermitteln seine Bilder von Frankfurt, wie es mal war?
Wenn ich die Bilder von Frankfurt von Jakob Nussbaum ansehe, dann fällt mir zweierlei auf. Das eine ist die Ruhe, die diese Bilder ausstrahlen. Und das andere ist die Verwandlung der Stadt in eine Landschaft. Jakob Nussbaum ist ja einer der bedeutendsten deutschen impressionistischen Maler. Und er hat eben nach seinen Eindrücken gemalt. Und das heißt, bei seinen künstlerischen Eindrücken von Stadtansichten spielt Licht eine große Rolle, spielt die Stimmung eine große Rolle. Und das geben seine Bilder wieder.
Als Jakob Nussbaum 1936 starb, nicht hier in Deutschland, sondern in Palästina, und seine Witwe in die USA emigrieren wollte, da war sie gezwungen, Bilder ihres verstorbenen Mannes zu verkaufen. Welche Bilder konnten Sie denn für das Jüdische Museum erwerben? Wie war das möglich? Wie haben Sie die gefunden?
Ja, wir konnten mehrere Bilder erwerben in den vergangenen Jahren. Ich nehme an, die beiden Bilder, auf die Sie jetzt anspielen, die wir 2012 erworben haben, kommen aus der Sammlung Flersheim. Und die Witwe von Herrn Flersheim, als sie in die USA emigrieren wollte, musste sie Bilder aus der Sammlung verkaufen, die dann später zu uns, die wir erwerben konnten. Da handelt es sich um die beiden Ölgemälde Mainufer mit Blick auf die alte Brücke und Frankfurter Osthafen. Und das ist uns sozusagen angeboten worden und wir haben dann mit Hilfe einer vieler engagierter Bürgerinnen und Bürger und vieler Spenden diese beiden Gemälde im Jahr 2012 erworben und konnten seitdem unsere Sammlung noch um weitere Gemälde ausbauen, die in Teilen eben sozusagen uns auch direkt angeboten wurden von Personen, die entweder Nussbaum kannten oder aber von Nussbaum schon Gemälde erworben hatten.
Und jetzt besteht die Chance für Sie und Ihr Haus, weitere Arbeiten zu kaufen. Welche sind das?
Jetzt haben wir die wirklich einmalige Gelegenheit, Teile aus dem künstlerischen Nachlass zu erwerben. Wir wollen insgesamt 200 Zeichnungen und Aquarelle erwerben. Zum Teil sind das Vorstudien zu Gemälden, die wir schon haben. Also etwa dem Gemälde Frankfurter Osthafen. Da befinden sich im künstlerischen Nachlass von Jakob Nussbaum zwei Vorstudien, die also den Frankfurter Osthafen skizzenhaft zeichnen. Und eben deshalb sind sie für uns von großem Interesse und großen Wert.
Und für diese von Ihnen eben beschriebenen Neuerwerbungen engagieren sich ja auch viele Menschen in Frankfurt finanziell. Ist das Interesse für das Werk von Jakob Nussbaum groß, dass es hier in seiner Stadt, aus der er fliehen musste, und hier im Jüdischen Museum versammelt ist, es also gewissermaßen nach Hause kommt?
Ja, wir sind darüber wirklich ganz glücklich und begeistert, wie viele nicht nur Frankfurterinnen und Frankfurter, aber sozusagen Personen mit Bürgersinn aus der Region uns dabei unterstützen, hier sozusagen zentral wieder einen Künstler präsentieren und sammeln und bewahren zu können, der einst diese Stadt sehr stark geprägt und gespiegelt hat mit seinen Bildern, aber geprägt hat auch mit seinen vielen Kontakten, der sich hier eingesetzt hat für Künstlerförderung. Und es freut uns außerordentlich, dass wir so auf so positives Echo dort stoßen.
Erläuterung der Direktorin des Jüdischen Museums in Frankfurt, Miriam Wenzel. Besten Dank.
Was ist koscher? Jeder, der Deutsch spricht, kennt die Bedeutung des Wortes koscher. Wenn wir einem Menschen nicht vertrauen, dann sagen wir, der ist nicht ganz koscher. Wenn wir einer beruflichen Vereinbarung misstrauen, dann heißt es gerne, der Vertrag scheint mir nicht ganz koscher zu sein. Auf Hebräisch heißt das Wort in der Tat tauglich, sauber oder rein und gehört zu den bekanntesten der jüdischen religiösen Praxis. Fast jedermann weiß auch, dass Juden koscher essen. Doch was das genau bedeutet, das wissen natürlich nur die wenigsten. Bevor also hier das Geheimnis der koscheren Küche gelüftet wird, ist es aber notwendig, einen kleinen Ausflug in die Religionsphilosophie zu machen, um den Begriff koscher, also rein, zu erklären. Was meint das Judentum eigentlich, wenn es von Reinheit spricht? Anders als im Christentum kennt das Judentum keinerlei Form von Askese. Es gibt kein Mönchstum, es gibt keine Klöster, es gibt kein Zölibat, keine Kasteiung. Nichts Menschliches ist dem Judentum fremd, könnte man sagen. Essen, Trinken, Sexualität, all das gehört zur Natur des Menschen und soll keinesfalls unterdrückt werden. Im Gegenteil, der Genuss dieser Dinge ist ein Geschenk Gottes. Die Frage ist nur, wie genießt man richtig? Da es also keine Abstinenz von irdischen, profanen, physischen Dingen im Judentum gibt, geht es darum, aus dem Profanen etwas Heiliges zu machen. Die Mitzvot, die Geh- und Verbote, sind die Richtlinien, die es dem einzelnen Menschen ermöglichen, jeden Moment des Lebens vom Erwachen bis zur Nachtruhe zu heiligen. Dem Leben also einen höheren Sinn zu geben und damit nicht nur Gott zu dienen, sondern sich damit auch von den Tieren zu unterscheiden.
Was ist koscher? Das hat uns hier der frühere Vorsitzende des Zentralrates der Juden in Deutschland beschrieben. Sie hören H2, der Tag, glaubensstark und unorthodox jüdisches Leben in Frankfurt. Zu diesem jüdischen Leben gehören natürlich auch Koch, Topf und Pfanne und zweierlei Geschirr für milchige und fleischhaltige Speisen. Aber was ist jüdische Esskultur genau? Und wo findet man jüdische Spezialitäten in Frankfurter Gaststätten? Martin Maria Schwarz weiß das.
Im 19. Jahrhundert in den USA kreiert, fand Pastrami seinen Weg im Grunde sehr spät zu uns nach Deutschland. Im Vergleich zu anderen jüdischen Spezialitäten präsentiert es aber immerhin eine Speise, die sich in einer Lifestyle-Bar durchsetzen konnte. Eine Ausnahme, die dem jüdischen Literatur- und Kulturwissenschaftler Eldad Stobetzky nur allzu vertraut ist. Selbst in Frankfurt ist es schwer, Restaurants mit einem breiten Angebot an jüdischen Gerichten zu finden. Dafür gibt es Gründe. Der erste, die jüdische Küche setzt sich, historisch bedingt, nun einmal aus vielen Esskulturen zusammen.
Ich denke, dass viele von diesen Sachen kann man auch bei den Türken essen oder libanesische Restaurants. Das ist ja dann auch, was wir israelische Küche nennen. Und die osteuropäischen Gerichte, ja, da muss man schon dazu geboren sein, um das zu lieben. Ja, das sind schwere Eintöpfe oder fade Fischbuletten, die man kalt isst. Also das essen die Juden unter sich dann in den Feiertagen oder auch am Freitagabend. Aber das ist nicht etwas, womit man ein Restaurant betreiben kann.
Und der zweite Grund, der Aufwand, ein jüdisches Restaurant zu betreiben, ist hoch, wenn man es ernst meint.
Also wenn man das noch richtig koscher halten will, dann ist es ja kompliziert. Ja, dann muss man alles doppelt haben, also Geschirr für milchig oder fleischig und dann also alles getrennt. Auch die Waschbecken, die Spülmaschinen, das muss alles getrennt sein. Richtig koscher zu sein, das ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Deshalb wird man zwar immer wieder Gastronomie finden, die von Israelis betrieben wird, aber auf den Speisekarten lässt sich jüdische Esskultur dann nur vereinzelt entdecken, wie zum Beispiel die saftig guten Pastrami-Sandwiches im Maxi Eisen oder wie die köstlichen Konditoreiwaren im Café Morcolade in Frankfurt-Bornheim, das Mutti Barak mit seinem Freund Ilyan betreibt.
Für die jüdischen Feiertage machen wir spezielle Sachen. Wir machen Homentaschen, das ist spezieller Mürbeteig, gefüllt mit Mohn, Schokolade, Pflaumenmus.
Homentaschen sind in der Regel feiertagsgebunden, werden traditionell zu Purim, einer Art jüdischem Faschingsfest gebacken. Aber Motti Barak sind zu viele Regeln fremd.
Ich bin kein orthodox gläubiger Jude. Ich glaube an Gott und ich feiere die Feiertage, aber nicht so streng. Auch jetzt am Samstag, alles ist offen. Wenn es koscher ist, wir dürfen nicht aufhaben.
Dennoch backt Mutti Barak die Hummantaschen nicht immer, aber immer wieder. Und wenn man das Glück hat, sie zu kosten, wird man sie auch immer wieder haben wollen. Diese dreieckig geformten Taschen aus knusprigem Mürbeteig mit ihrer intensiven, zum Glück nur gemäßigt süßen Mohnfüllung. Genauso verhält es sich mit Challah, dem traditionellen Hefezopf zum Sabbat. Bestellen kann man ihn aber jederzeit. Dafür kreiert Mottis Partner Ilian jeden Tag seinen Hummus, den berühmten Kichererbsenmus, der definitiv keinen jüdischen Ursprung hat, damit aber nur die eingangs schon erwähnte Regel bestätigt.
Die Juden kamen von jedem Land, von den arabischen Ländern, von Europa, von Afrika und sie haben jeder hat was mitgebracht. So zum Beispiel der Hummus kennen das nicht Israeli nennen, aber das ist typisches israelisches Essen. Hummus kommt aus Lebanon, aus dieser Ecke von der Welt.
Seit vergangenem Jahr gibt es sogar ein Speziallokal für Hummus in Frankfurt, die Hummusküch in Sachsenhausen, wo der Israeli Miki Lefari seinen besonders leicht schmeckenden Hummus ohne Öl zubereitet und verschiedene Varianten anbietet. Hummus mit Shakshuka zum Beispiel, einem Kleingericht, das aus Eiern, Tomatenmark, Chilischoten und Zwiebeln zubereitet wird. Aber auch Shakshuka hat seinen Ursprung in Nordafrika, weswegen sich die Frage aufdrängt, was ist denn die Speise, die wirklich jüdischer, vielleicht müsste man sogar sagen biblisch jüdischer Herkunft ist. Es gibt sie schon.
So, ich denke, die einzige Sache, das wirklich von der jüdischen Kultur ist, die Matzen.
Jenes legendäre, ungesäuerte Brot, das die Israeliten vor ihrem Auszug aus Ägypten zubereiteten.
Aber niemand isst das wirklich gern.
Ja. Warum?
Das schmeckt nicht. Das schmeckt wirklich nicht. Das schmeckt so wie ein Stück Holz.
So gesehen, ganz aus kulinarischer Sicht, ist es vielleicht doch nicht die schlechteste Entwicklung gewesen, dass die jüdische Esskultur die ganze Welt in sich aufgenommen hat.
Und wer diese Lokale in Frankfurt gefunden hat, der kann sich mit Hilfe einer App auf seinem Smartphone zu unsichtbaren Orten in Frankfurt führen lassen. Entwickelt hat sie das Jüdische Museum. Katrin Schön ist bei uns im Studio. Sie leitet den Bereich Bildung und Vermittlung. Danke, dass Sie herkommen konnten.
Danke für die Einladung.
Ein digitales Vermittlungsprogramm zu unsichtbaren Orten. Welche sind das und was hat der Nutzer davon?
Es gibt ganz unterschiedliche unsichtbare Orte. Unsichtbare Orte, damit meinen wir Orte, die in der Stadt sind und an denen man als Normalo, als Frankfurter immer mal wieder vorbeiläuft, ohne dass man weiß, was ihre Geschichte tatsächlich ist oder was das Interessante an ihnen ist.
Und das kann auch eine ehemalige jüdische Gaststätte aus dem vergangenen Jahrhundert sein?
Ja, ganz zum Beispiel. Das vergangene Jahrhundert ist allerdings nicht der richtige Zeitschnitt. Unsichtbare Orte erzählt Geschichten aus Frankfurt von 1945 bis heute. Mhm. Und eine solche Gaststätte gibt es tatsächlich. Und zwar war das die koschere Suppenküche in der Theobald-Christ-Straße.
Und die gibt's aber nicht mehr?
Nee, die gibt es nicht mehr.
Und warum, was kann man auf der App dann sehen?
Unsichtbare Orte gibt Infos auf visuelle und akustische Weise. Also man geht tatsächlich mit der App an den Ort, kann sich vor Ort...
Also zu dieser Suppenküche. Was sehe ich da mit der App?
Sie sehen den Ort, wie er heute aussieht. Das sehen Sie, weil Sie da sind. Sie sehen aber auch historische Fotos von dem Ort. Und Sie können vor Ort eine Audiodatei aufrufen und sich im Prinzip die Geschichte erzählen lassen.
Mhm. Und Sie sagten schon, man sieht Texte, Bilder und Audios. Wen lerne ich denn da kennen von dieser Suppenküche, mal abgesehen?
Sie lernen Personen kennen, deren Lebensgeschichten sich an diesen Orten abgespielt haben. Und zwar können das Einzelpersonen sein, die ihre Geschichten mit uns im Rahmen der App teilen. Aber wir erzählen auch die Geschichten von größeren Gruppen, zum Beispiel von kurdischen Demonstranten, die am Römer demonstriert haben, oder jüdischen Geflüchteten, die nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs als Displaced Persons nach Zeilsheim gekommen sind.
Warum verknüpfen Sie das? Obwohl im Jüdischen Museum das hergestellt wurde, greifen Sie in andere Einwanderer Milieus ein mit Hinweisen. Warum tun Sie das?
Weil jüdische Zeitgeschichte nach 1945 eigentlich maßgeblich von Migration geprägt ist. Und wir es interessant finden, jüdische Zeitgeschichte mit einem anderen Zugang zu vermitteln. Oft ist es ja so, dass... Da kommt auch die Idee her, dass man gemeinsame Orte definiert, dass in Frankfurt gewisse Stadtteile eine besondere Konnotation haben. Das Frankfurter Westend gilt als typisch jüdisches Viertel. Aber die wenigsten Leute wissen tatsächlich, dass sich in den 50er und 60er Jahren genau dort die Wohnungen von sogenannten Gastarbeitern Gastarbeitern befunden haben, die das Alltagsleben im Westend maßgeblich geprägt haben.
Also auf dieser App gibt man, helfen Sie mir das zu verstehen, einen Namen ein. Sagen wir würden jetzt Meron Mendel suchen. Führt er Sie dorthin, die App?
Nein, die App funktioniert anders. Sie sehen zunächst eine Karte von Frankfurt mit verschiedenen kleinen Pins, die Sie alle von Google Maps kennen. Und dann haben Sie die Möglichkeit, mit verschiedenen Themenspuren Ihren ganz persönlichen Zugang zu schaffen. Es gibt Themenspuren, die, wenn wir beim Kulinarischen bleiben wollen, heißen wie Essen. Es gibt eine Themenspur, die heißt Liebe, Gemeinschaft, Konflikte. 7 Stück an der Zahl. Sie wählen eine aus und dann werden Ihnen alle Orte in Frankfurt angezeigt, die Geschichten erzählen, die mit einer dieser Perspektiven zu tun haben.
Dann bleiben wir bei der Liebe. Wo führt die mich hin, die App?
Die Liebe führt uns wieder ins Frankfurter Ostend, wenn wir bei den jüdischen Orten bleiben wollen. Und zwar geht es da zu einem Ort in der Waldschmidtstraße. In der Waldschmidtstraße gab es eine Unterkunft für Displaced Persons, die aus dem ehemaligen DP-Camp in Föhrenwald nach Frankfurt gekommen waren. Und zu den Familien, die dort untergebracht wurden, gehört auch die Familie von Esther Alexander Ime. Und ihre Eltern haben eine sehr spannende Liebesgeschichte, denn ihre Mutter ist eine bayerische Katholikin, ihr Vater ein Überlebender der Shoah, der aus Polen nach Föhrenwald kam. Und diese Liebesgeschichte wird an diesem Ort zum Teil erzählt.
Sie richten sich mit der App, wenn ich die Pressemitteilung richtig verstanden habe, vor allem an Schülerinnen und Schüler. Das muss man ja auch sprachlich tun.
Genau.
Wie machen Sie es?
Wir machen das zum einen mit einfacher Sprache, aber wir können die Texte als User auch einfach anhören, was ich schon gesagt hatte. Aber weil Sie jetzt gerade die Schulklasse ansprechen, wir haben im Vorfeld der App-Konzeption einen Schulklassen-Workshop durchgeführt und dabei haben wir festgestellt, dass unsere Zielgruppe eine App unter keinen Umständen von ihrem Smartphone löschen würde und das ist Instagram. Mhm. Also haben wir beschlossen, wir machen da eine Schnittstelle und lassen die Schülerinnen miterzählen, visuell miterzählen. Das heißt, wenn man jetzt mit der App an einen Ort kommt, dann erkennt die App, dass man sich vor Ort befindet. Und man kann seine eigene Perspektive über die Instagram-Schnittstelle mit uns teilen. Und ich glaube, das ist was, was unserer Zielgruppe sehr viel Spaß macht.
Und hat das Projekt schon begonnen? Können wir das uns jetzt auf das Handy runterladen?
Ja, es gibt die App seit Ende Januar im App und Play Store zum Download. Und zwar umsonst.
Vielen Dank, Katrin. Schön, dass Sie bei uns waren.
Das Schächten. Es kommt darauf an, wie ein Rind geschlachtet und zubereitet wird. Und deshalb ist ein Rindersteak in einem nicht koscheren Restaurant genauso trefach, also nicht koscher, wie Schweinefleisch. Nach jüdischem Glauben ist das Blut der Sitz der Seele. Wir dürfen Tiere töten, nur weil wir sie essen wollen. Aber wir müssen den Respekt vor der Kreatur Gottes wahren, indem wir ihre Seele unberührt lassen. Um dies zu gewährleisten, müssen die Tiere in einer ganz besonderen Art und Weise geschlachtet werden. Die jüdische Art des Schlachtens heißt auf Hebräisch Schechita, auf Deutsch Schächten. Viel dummes Zeug wird in der Öffentlichkeit über das Schächten verbreitet. Darum gebe ich hier eine detaillierte Erklärung des sagenumwobenen jüdischen Schlachtens. Nicht jeder Jude darf ein Tier schächten. Es bedarf dazu eines Schochet, eines speziell geschulten Schächters. Dieser Mann hat nicht nur die Technik gelernt, sondern er kennt die Regeln des Kaschrut und des Schächtens, die im Talmud in allen Details erläutert werden, ganz genau. Und er muss ein in jeder Hinsicht frommer Mann sein. Denn das Schlachten eines Tieres wird als eine heilige Angelegenheit mit einer besonderen Verantwortung verstanden. Es ist keine Kleinigkeit, ein Geschöpf Gottes einfach zu töten.
Was koscher ist, was Schächten oder welche Bedeutung das Pessachfest für Juden hat, das wussten bis zum 31. Oktober 1985 nur wenige in der Frankfurter Stadtgesellschaft. Wir können das Datum deshalb so präzise festlegen, weil an diesem Tag Frankfurter Juden erstmals auf einer Theaterbühne sichtbar wurden. Sie waren zwar Bürger dieser Stadt, aber bis Oktober 1985 eine schweigende Minderheit. Das änderte sich erst mit der Besetzung der Bühne im Kammerspiel des Schauspielhauses. Dort sollte Rainer Werner Fassbinders Stück »Der Müll, die Stadt und der Tod« aufgeführt werden, aber dazu kam es nicht. Und weil das so war, fingen nicht-jüdische Frankfurter und auch wir Journalisten an, uns mit dieser Minderheit in der Stadt genauer zu beschäftigen. Wer sind sie? Was haben sie mit uns zu tun? Und wer sind wir im Kontext ihrer Geschichte? Auslöser war das verhinderte Theaterstück. Und deswegen haben wir aus unserem Archiv den damaligen Bericht des Kollegen Ulrich Sonnenschein geholt. Er beginnt mit einer Stellungnahme von Michel Friedmann.
Wir sind der festen Überzeugung, dass die Wirkung dieses Stückes, unabhängig der Absicht des Schriftstellers, also Fassbinders, oder des Theaterdirektors Dr. Rühle, dass die Wirkung des Stückes antisemitischen Vorurteilen Vorschub leistet.
Aber da waren auch andere Stimmen. Unter den Verteidigern des Stückes waren vor allem diejenigen wortführend, die auf Freiheit der Kunst bestanden und in der Reaktion eines jeden Zuschauers erst den wirklichen Gehalt des Stückes erkennen wollten. Ein Verbot führe zur falschen Tabuisierung. Auch im Land der Täter, so hieß es, müsse eine offene Auseinandersetzung mit antisemitischen Gedanken möglich sein. Was aber hatte Fassbinder getan? Nach einer kurzen, aber heftigen Zeit als Intendant des Frankfurter Theaters am Turm schrieb er ein Stück über diese Stadt. Es war ein wütendes Stück über Spekulationen, Bausünden und mangelnde Lebensqualität und über einen reichen Juden. Man hätte eine reale Person in dieser Figur wiederfinden können, doch darum ging es gar nicht. Es ging vielmehr um Größeres, um die Moral, die Schuld und ein umfassendes Nie wieder.
Ich kaufe alte Häuser in dieser Stadt, reiße sie ab, baue neue und die verkaufe ich gut. Die Stadt schützt mich, das muss sie. Zudem bin ich Jude. Es muss mir egal sein, ob Kinder weinen, ob alte, gebrechliche leiden. Es muss mir egal sein. Und das Wutgeheul mancher, das überhöre ich ganz einfach.
Fassbinders Stück schildert einen unsympathischen Baulöwen, einen Menschen, der mit dem Leid anderer Geld verdient und sich nicht schämt, ein wirklicher Kapitalist zu sein. Er ist eine Figur, die für Fassbinder das Frankfurt der 70er Jahre auszeichnet und Schuld an der ästhetischen Misere der Stadt trägt. Es ist eine durch und durch schamlose Figur, die einen Schönheitsfehler hat. Sie ist auch ein Jude. Man müsse doch so Fassbinder die Möglichkeit haben, mit gefährlichen Methoden an sein Thema heranzugehen.
Das Stück ist in einem unfertigen Zustand abgedruckt worden. Von Anfang an habe ich zum Verlag gesagt, das Stück darf außer von mir nicht aufgeführt werden. Es sollte von Anfang an nur diese eine Aufführung in Frankfurt geben, die ich gemacht hätte und wo ich mit dem Text, der da war, oder den ich erweitert hätte, den wir alle gemeinsam erweitert hätten, eine Aufführung zustande gebracht hätten, die was über Frankfurt gesagt hätte und über die Situation da in Frankfurt.
Schon vor der ersten Aufführung hat sich in der Auseinandersetzung um das Stück vor allem eins gezeigt. Die Tabubrechung, die gezielte Provokation, der schamlose Schritt über die Grenzen des gesellschaftlich Akzeptierten hat nicht zum gewünschten Ergebnis geführt. Vielmehr haben sich Fronten gebildet, die jenseits dessen, was Fassbinder anprangern wollte, die korrupte Struktur einer Finanzmetropole, um die Charakterisierung einer Figur stritten. Einer Figur auf dem Theater, wie Intendant Günter Rühle betonte.
Wir meinen, es gehört zu einer künftigen Normalität, dass in einem Theaterstück auch ein jüdischer Bürger von heute, der ja doch auch nicht personalisiert ist, es ist ja kein personalisiertes Stück, so gezeigt werden darf, wie andere Bürger dieses Landes auch, wenn denn die Theaterfiguren dieses Stücks überhaupt als Bürger angesprochen werden können. Es sind Spielfiguren, die etwas zeigen.
Die Frage nach dem Antisemitismus des doch eher unpolitischen Rainer Werner Fassbinder wurde immer wieder gestellt und nur anhand seiner Kunst zu beantworten gesucht. Letztlich aber hat es weder dem Stück genützt noch der Stadt und dem schamlosen Autor erst recht nicht. Und doch hat es etwas bewirkt, Daniel Cohn-Bendit.
Ihr steht mit eurer ganzen Existenz hier. Ihr steht mit dem Einzigen, was ihr glaubt noch haben zu können. Das hier zu zeigen, der ganzen Welt zu zeigen, nie wieder wird in Deutschland irgendwas antisemitisch sein, ohne dass Juden da gestanden haben bis zum bitteren Ende und sich dagegen gewehrt haben. Hut ab! Respekt!
Auch der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde Frankfurts, Ignaz Bubis, betont die nachhaltige Wirkung dieser Debatte.
Ganz sicher wird dieses lange nachhallen, ganz egal, ob die Aufführung nun zustande kommt oder nicht zustande kommt. Diese Diskussion wird innerhalb der jüdischen Gemeinschaft, aber auch mit den nicht-jüdischen Nachbarn, den christlichen Nachbarn, noch lange diskutiert werden.
Schon damals ging es um Antisemitismus und heute, fast 33 Jahre nach der Besetzung der Frankfurter Bühne, immer noch. Einen, den das wütend macht, ist der Künstler Gunter Demnig. Er hat seit Anfang der 90er Jahre zigtausende sogenannte Stolpersteine in jenen Ländern gelegt, in denen Juden Opfer des Holocaust wurden, auch in Frankfurt. Guten Abend, Herr Demnig. Können Sie mich
hören?
Ja.
Ja, alles wunderbar.
Wunderbar. Die Stolpersteine sind 10 mal 10 Zentimeter große Gedenkquader mit den Namen der Ermordeten. Aber diese Steine werden in vielen Städten beschmiert oder aus dem Boden herausgerissen. Hat dieser antisemitische Vandalismus Ihrer Beobachtung nach zugenommen?
Nee, kann man nicht sagen. Außerdem, man kann nicht sagen, es sind sehr, sehr viele rausgerissen worden. Es sind ca. 600 von 66.000 rausgerissen worden.
Aber
allerdings muss man sagen, die sind wirklich gezielt. Also zum Beispiel in Greifswald war es in der Nacht zum 9. November und dann im Internet eine Zeile, Greifswald, stolpersteinfreie Zone.
Also da wollten Menschen, die das gemacht haben, auch nochmal Erinnerungen auslöschen. Oder wie deuten Sie das, das Rausreißen dieser Stolpersteine?
Naja, es ist schon ganz gezielt. Nicht? Also das kann man schon sagen, es waren die Neonazis. Aber das kann man jetzt nicht Ost-West festmachen, also im Osten mehr als im Westen, im Darmstädter Raum ist Ähnliches passiert. Aber ich sage trotzdem, 600 von 66.000 ist doch wirklich im Promillebereich. Und eins muss ich auch richtigstellen, diese Steine sind ja nicht nur für jüdische Opfer. Es war von vornherein überall in Europa, wo die deutsche Wehrmacht, SS, Gestapo, die Unwesen getrieben haben, für alle Opfergruppen gedacht.
Diese Steine zwingen ja auf sehr... ja, unaufdringliche Art zum Hinschauen. Man kann sie auch übersehen, wenn man sie übersehen will. War es das, was Sie wollten?
Aber es sind immer mehr Menschen, die ja zu Hause welche haben in ihren Orten, dann kommen in andere Städte und sehen, ach, hier auch. Oder Schüler, Schulfahrten nach Berlin zum Beispiel sehen plötzlich vermehrt Steine, kommen zurück und fragen dann, was war denn bei uns im Ort los? Und fangen selber an zu forschen. Also und gerade, ich sehe immer, für die jungen Leute mache ich diese Steine.
Und da kommen viele Junge auf Sie zu, ja, und sagen, kann ich mitmachen, kann ich mich engagieren, kann ich was tun?
Also ich hatte gerade heute wieder Schülergruppen, die sehr interessiert waren, weil es eben etwas anderes ist. Wissen Sie, ein Buch aufschlagen und Sie lesen 6 Millionen. Das ist eine abstrakte Geschichte. Aber wenn die plötzlich dann so ein Familienschicksal in der eigenen Umgebung haben und dann anfangen zu rechnen, im Moment, der war so alt, wie ich jetzt bin, als der vielleicht sogar noch fliehen konnte. Das war ja ein Phänomen in Deutschland. Die Juden haben früh gemerkt, dass es gefährlich wird. Sie haben versucht, die Kinder zu retten. Konnten sie nach Palästina schicken oder in den Kindertransport. Im europäischen Ausland, da sind die Deutschen rein, da hatten sie die alle. Da sind ganze Familien ausgerottet worden.
Man tritt ja diese ihre Stolpersteine, es war ja ihre Idee und sie stellen sie auch her mit Füßen, wenn man nicht hinschaut. Und das findet die Präsidentin der jüdischen Gemeinde in München und Oberbayern nicht gut. Sie will deshalb keine Stolpersteine in München. Sind Sie noch im Gespräch mit den dortigen Verantwortlichen? Versuchen Sie noch, sie umzustimmen?
Naja, es gibt ja immer wieder Hausbesitzer, die das dann ganz knapp auf privatem Grund gestatten. Und außerdem steckt dahinter ja noch etwas ganz anderes. Der Herr Ude, der wollte ja nicht ran, weil er ein bisschen Angst vor Frau Knobloch hatte. Und der hat es dem Ältestenrat gegeben zur Abstimmung. Im Ältestenrat sitzen aber 6 Villenbesitzer, die avisierte Villen haben. Die wollten keine Steine für ihre Villa haben. So einfach ist das gelaufen. Hm. Also für mich ist dieses mit dem Drauftreten ein vorgeschobenes Argument hauptsächlich.
Wenn ich richtig,
die Nazis haben sich nicht begnügt mit rumtrampeln.
Wenn ich richtig informiert bin, so habe ich es jedenfalls in Artikeln gelesen, haben Sie auch in Polen Stolpersteine verlegt?
Es sind schon welche da, aber es ist schwierig.
Ja, gut, eben, da wollte ich gerade nachfragen.
Es war in Holland eh nicht schwierig, es war eine Mauer. Weil natürlich, die wussten, ohne die Polizei, die holländische, hätte die deutsche Gestapo nicht viel machen können.
In Polen jetzt ist es ja besonders schwierig, stelle ich mir vor, weil die dortige Regierung schon die Erwähnung verhindern will, dass auch Polen an der Vernichtung von Juden beteiligt waren. Haben Sie dort Aktionen im Augenblick oder geht das gar nicht mehr?
Doch, doch, doch. Es ist also vor allen Dingen östlich von Warschau ist es einfacher als westlich von Warschau. Es ist ein Phänomen, aber die haben es versucht mir zu erklären. Ganz verstanden habe ich es nicht. Aber es sind immer wieder Ansätze, vor allem sind es ja Angehörige, die doch überleben konnten, weil sie weggeschickt worden sind von ihren Eltern, die jetzt sich ausdrücklich Steine wünschen. Und dann geht das auch auf dieser kleinen Ebene. Und ich denke, das ist vielleicht, Holland war erst dagegen, dann hat ein Ort es gemacht, jetzt sind es über 100 Orte. Mhm. Vielleicht wird in Polen eine ähnliche Entwicklung irgendwann eintreten.
Gunter Demnig, besten Dank für das Gespräch. Und das war der Tag in H2. Mein Name ist Claudia Sauter.